Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Jetzt bin ich neugierig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von achwas.fm. Mhm. Es ist übrigens unsere 77. Folge, also Staffel 2, Episode 35, 77 haben wir erreicht. Das heißt 77 Stunden Wissenschaft auf unserem Kanal, das ist mal was. Heute wollen wir über etwas sprechen, was mit der Folge zum AI-Act zu tun hat. Wir haben da auch einige Nachfragen bekommen, dass man es ein bisschen praktischer macht. Wie sieht das denn eigentlich aus? Das ist ja ein Mammutwerk. Machen wir heute. Und wer das macht, das sind Hans-Werner Klein und
Thomas Wirth. Hallo zusammen.
Eine ganz andere Art der Vorstellung. Thomas, es wird ein Thema sein, was nicht so ganz von schlechten Eltern ist. Also das Thema könnte man nennen Massensterben von Datenquellen. Oder man könnte es nennen, verliert KI den Kampf um seinen Rohstoff, nämlich die Daten. Ja.
Okay.
Aber wir fangen erstmal an. Am Anfang fangen wir an. In der Folge Zügel für die KI, das ist die Folge Staffel 2, Episode 33, haben wir uns ja mit dem AI-Act beschäftigt, ne? Also dem Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Dieses Gesetzwerk auch in verschiedene andere Gesetzeswerke, Verordnungen und so weiter eingeordnet. Mhm. Speziell diejenigen, die sich mit Technologie beschäftigen. Und wir haben hier wirklich ein Mammutwerk, weil da geht es zum ersten Mal um Digitales, um digitale algorithmische Systeme. Also wirklich eine Menge, die da berücksichtigt werden muss. Und so ein Mammutwerk braucht auch sowas wie eine Erklärung, eine Erläuterung dafür. Vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, eine Art Handreichung, wie man als Unternehmen das künstliche Intelligenz, also AI, Produkte herstellt, mit diesen ganzen Regelungen umgeht und vor allen Dingen eine Art von Checkliste, die es einem ermöglicht, festzustellen, wie sieht es eigentlich mit meinen Produkten aus? Ja, also bin ich dann noch innerhalb der Leitplanken oder was müssen wir denn da beachten?
Solche Checklisten können ja sehr nützlich sein, also im Zusammenhang mit Barrierefreiheit gibt es ja diese berühmte W3C Web Accessibility Guidelines, die ja auch so in Checklisten gegossen wurden, wo man dann als Unternehmen prüfen kann oder auch als Organisation, verhalten wir uns da regelrecht. Mhm. Und an sowas ähnliches würde ich jetzt auch denken. Mhm.
Und die Sachen sind auch noch zweigesichtig sozusagen. Das eine ist, dass die Hersteller von KI-Produkten überprüfen können, ob sie sich an Gesetze wirklich halten. Mhm. Also das hört sich jetzt banal an, aber es ist recht komplex. Also muss es da sowas wie eine Handreichung geben. Aber andererseits können auch zum Beispiel NGOs checken bei Herstellern, ob diese sich an die Vorschriften halten. Mhm. Oder wenn man da Elemente rausnimmt, gegen die Menschlichkeit oder gegen das Gebot der Diversität verstoßen.
So im Sinne des Lieferkettenprinzips?
Ja, ganz genau. Mhm.
Okay.
Deshalb wurde parallel und in Abstimmung mit den Gesetzgebern, die werden ja schön im Englischen Lawmaker genannt, also Gesetzgeber, die Lawmaker, der EU-Kommission wurde ein Gremium eingesetzt, das die Umsetzung dieser Gesetze angeleitet hat und Hilfsmittel an die Hand gibt. Das war eine sehr große Expertengruppe. Ich nenne mal den vollständigen Namen. Die Abkürzung ist AI, HLEG. Das sagt eigentlich gar nichts, bis auf AI. Oder High Level Expert Group on Artificial Intelligence.
Ist das ein Gremium, das die EU betrifft?
Genau, das ist ein Gremium, das die EU eingesetzt hat, die EU-Kommission eingesetzt hat. Und diese Autoren, die haben diese Handreichung geschrieben und diese Handreichung hat das schöne Akronym, die schöne Abkürzung ALTAI, jetzt kommt es wieder in Englisch, The Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence. Also die Liste, wie man überprüfen kann, ob man es zu tun hat mit einer vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz.
Oh, really?
Das Ganze for Self-Assessment. Also man kann als Unternehmen, als NGO, ich habe darauf hingewiesen, das selber überprüfen.
Mhm.
Das Ganze ist frei, kostenlos zu laden. Wir werden das in den Shownotes verlinken.
Das hätte ich jetzt gefragt.
Ja, genau.
Weil die mich auch wirklich sehr interessiert.
Ja, mhm. Ja.
Klingt sehr praxisnah.
Ist sehr praxisnah, mhm. Ja, wirklich. Ja. Es sind sehr, sehr viele Beispiele drin und mhm. Es ist, wenn man das so anguckt, ja, auch ziemlich deutlich gemacht, was eine AI darf, was sie nicht darf und dass es Primat nicht ist, endlich Europa auch aufzunehmen in den Bereich der Staaten, die wunderbar ganz schnell künstliche Intelligenz machen, sondern mhm. Eher darüber nachzudenken, ob das richtig ist, was man da macht, Ethikrichtlinien eingehalten werden mhm. und so weiter.
Mhm. Mhm.
Hört sich jetzt immer noch ein bisschen nicht konkret an. Ich nenne einfach mal die Bereiche, wo sich der Altai rum kümmert und die Hauptbereiche will ich jetzt mal eben nennen.
Kann man denn sagen, dass das so eine Art mhm. Konkretisierung der im AI Act festgelegten mhm. Leitplanken gewissermaßen ist. Das gibt es
genau.
Ja auch, dass es zum Beispiel ein Arbeitsschutzgesetz gibt, aber es mhm. gibt dann nochmal spezielle Verordnungen, die dann ein Bildschirmarbeitsschutzgesetz mhm. und also nochmal sozusagen konkretisieren,
mhm.
welche ja, wie in einem bestimmten Zusammenhang dann das zu verstehen ist.
Es ist sogar noch geschickter gemacht, weil es also nicht nur eine Art von Durchführungsverordnung ist, sondern ganz konkret in relativ einfacher Sprache und deutlich die Fragen drin stehen, die sich dann an die Hersteller richten, ob sie bestimmte Regeln einhalten.
Okay.
Du kannst dich wirklich durchhangeln und sagen, ups, oh, da habe ich noch Probleme, oh, da, ja, das beherrsche ich und das kann ich.
Okay.
Also wirklich ganz, ganz konkret.
Ich glaube, ich bin angeteasert, Harvey.
Ja.
Lass hören.
Jo. Das eine ist, wird überschrieben, also jetzt im Deutschen, ist ein mhm. englischer Bericht, im Deutschen wird es überschrieben, Handeln und Kontrolle. Und zwar, da muss dargelegt werden, inwieweit die KI Entscheidungen selber trifft. Oder in welchen Zusammenhängen mhm. ein vollständig autonomes Verhalten da ist oder inwieweit KI Entscheidungen unterstützt. Mhm. Das ist so ein Bereich, Handeln und Kontrolle. Dann der zweite Bereich, technische Robustheit und Sicherheit. Klar, das Ding muss technisch sicher sein. Das heißt, bei einer KI noch anderes als zum Beispiel bei einem Gerät wie einem Schlagbohrer. Das muss robust sein, auch bei fehlerhaften oder zum Beispiel vergifteten Daten oder Eingriffen in das System durch Angriffe. Das heißt, das okay. Ding muss im Prinzip das erkennen können und abschalten.
Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, ich versuche das mir noch mal ein bisschen genauer vorzustellen. Du hast jetzt so ein Large Language Model, das wird auf irgendeinem Server betrieben und das muss gewissermaßen nach außen gehärtet sein, dass sich dann jemand reinhackt, um Daten reinzuschieben, um das möglicherweise zu beeinflussen. Oder es darf sich niemand reinhacken können, um ja, es irgendwie vielleicht zu missbrauchen für bestimmte Zwecke.
Genau.
Kann man das ganz so verstehen?
Genau. Okay. Ja, genau.
Gut. Also eigentlich auch so eine, ja, absolut nachvollziehbar, oder?
Genau.
Ja.
Wer weiß, was mit solchen Modellen alles gemacht werden kann und wie die missbraucht werden können, ne?
Absolut.
Es muss auch sicher sein, wenn irgendwelche Angriffe stattgefunden haben. Stell dir vor, da geht jemand ins System rein und verändert die Algorithmen oder die Entscheidungsmodelle so, dass die dann entscheiden nach den Vorgaben der Angreifer. Aber da gibt es technische Lösungen und auch Lösungen, die innerhalb des Modells funktionieren. Das dritte ist, man führt die gute Datenschutzgrundverordnung natürlich auch ein. Das heißt Datenschutz und Datenkontrolle. Das muss konform sein mit der Datenschutzgrundverordnung. Keine Daten verwenden, die persönliche Daten sind und all das, was da eine Rolle spielen könnte.
Okay.
Und da kommt übrigens mit rein, kannst du dich erinnern, als ChatGPT auf den Markt kam und erste Versuche gemacht wurden in der Version 3 und Menschen dort ihre Daten eingegeben haben, also was weiß ich, eine Bank, die gesagt hat, ich habe hier einen Kunden, der hat das und das Portfolio und wie kann ich das denn optimieren? Und zufälligerweise kamen dann sowohl der Name der Bank drin vor, wie auch der Name eines Kunden. Und das konnten dann eventuell andere nachvollziehen. Und ich glaube, Italien war es und zeitweise auch in Deutschland wurde gesagt, also bitte mit ChatGPT nicht weiterarbeiten, das verstößt gegen Datenschutzgrundverordnung.
Wenn ich jetzt persönliche Daten, also nehmen wir mal an, also wir sind an der Hochschule und wenn ich jetzt anfange, da Studentenlisten einzugeben,
genau.
Dann weiß niemand genau, was mit den Daten am Ende des Tages wirklich passiert. Man kann ja vielleicht denken, okay, das wird jetzt mit dem, wenn der Dialog abgeschlossen ist und ich lösche ihn, dann sind diese ganzen Namen weg. Aber schon allein die da einzugeben und sie damit auf irgendeinen Server irgendwo in der Welt abzulegen, auch wenn es nur vorübergehend ist, das wäre eigentlich schon eine Verletzung der DSGVO.
Richtig, genau so.
Okay.
Ein ganz großer Punkt, da habe ich auch überlegt, ob wir das heute behandeln, haben wir aber nicht. Ich erkläre den mal, ist das Thema Nachvollziehbarkeit. Explainable AI ist der Begriff, also nachvollziehbare KI. Das ist ein Knackpunkt von vielen Modellen in der künstlichen Intelligenz. Der Punkt ist, große Modelle können ziemlich undurchsichtig werden. Ne? Also undurchsichtig bedeutet, man schiebt Daten in diese großen Modelle rein, die verhalten sich als komplette Blackbox und die spucken irgendein Ergebnis aus. Und die Schritte innerhalb des Systems lassen sich nicht nachvollziehen. Man muss die einfach glauben. Wenn man keine
mit dem Gehirn gemeinsam.
Bitte sag das
ist es
nicht.
Genauso, dass letztlich auch keiner weiß, wie das funktioniert.
Aber wir wissen doch, wie rational diese Entscheidungen sind, Tums.
Ja, wer weiß.
Bei verknüpften Algorithmen, die in dieser Blackbox werkeln, die also die einzelnen Schritte vom Input bis zum Ergebnis eventuell nachvollziehbar machen müssten, ist es nur schlecht möglich. Und was dann hilft, ist tatsächlich die fachliche Einschätzung von Experten, die sagen können, und Expertinnen natürlich, die sagen können, liefert das Modell eigentlich nachvollziehbare Ergebnisse? Also kann das überhaupt sein, was da rauskommt? Oder ist das Blödsinn?
Bei ChatGPT. Also ist die Entscheidung am Ende, wenn man sie mit dem menschlichen, mit der menschlichen Rationalität prüft, auf Plausibilität, ist die plausibel, weil die Wege drin werden ja, bleiben uns ja verborgen.
Und eine Idee, die sich da durchgesetzt hat, ist, dass man mit sogenannten gesplitteten Datensätzen arbeitet. Das bedeutet, dass man einen Datensatz hat, der kommt aus der Wirklichkeit, vielleicht Big Data oder irgendwelche Maschinendaten oder andere Daten aus dem medizinischen Bereich. Und die werden nach Zufall in zwei oder mehrere Datensätze aufgeteilt. Und mit dem einen Datensatz trainiert man das Modell. Trainieren bedeutet, dass man das reinschiebt und dann praktisch den Rechner arbeiten lässt, ein Modell erstellen lässt und sagt, ups, das ist ja ganz plausibel, aber daran haben wir es jetzt trainiert. Jetzt setzen wir mal aus der gleichen, aus dem gleichen Bereich, aus dem gleichen Grund, aus der gleichen Grundgesamtheit einen anderen Datensatz, Teil des Datensatzes ein, gucken, was da für Ergebnisse rauskommen. Und das kann man entsprechend wiederholen. Ist übrigens auch ein Problem, ist ein bisschen fachlich, wenn man das mit dem gleichen Datensatz machen würde, mit dem man trainiert, kommt man irgendwann zu einem selbstoptimierten Modell, was nichts anderes mehr kann, als natürlich das, was reingesteckt wurde, auch wieder zu bestätigen. Ne, also Persil empfiehlt Persil, weil Persil Persil empfiehlt.
Ja, mir geht da gerade noch eine andere Analogie durch den Kopf. Stell dir vor, du hast jetzt einen Jugendlichen, der in der Schule Mathematik lernen soll und du hast ein Mathebuch und dann beginnt er dieses Mathebuch quasi auswendig zu lernen, inklusive der Ergebnisse.
Ja.
Und kann also perfekt jede Aufgabe in diesem Mathebuch lösen, weil er sie sich gemerkt hat, nicht weil er sie verstanden hat.
Genau.
Und jetzt holst du ein anderes Mathebuch mit anderen Aufgaben und dann, das wäre so diese Art von Transfer, die da verlangt wird.
Genau.
Dann muss er die lösen können, weil wenn er sie nicht lösen kann, dann hat er gar nichts verstanden.
Nö, dann hat er nur die Ergebnisse auswendig gelernt.
Genau, ja.
Der nächste Punkt, also der fünfte Punkt dieses Altai, ist das Thema Diversität. Was bedeutet Diversität? Diversität bedeutet nicht Diskriminierung und Fairness. Denn eine der größten Fehlerquellen im Bereich der KI ist, dass die Ausgangsdaten für die KI-Modelle eine diskriminierende Welt abbilden.
Mhm.
Diskriminiert dadurch, dass zum Beispiel Daten von bestimmten Gruppen von Menschen nicht vorhanden sind.
Mhm.
Oder Ergebnisse.
Kurze Fußnote. Aber lass mich eine kurze Fußnote machen, damit keine Missverständnisse entstehen.
Ja.
Ich glaube, was du jetzt Diversität nennst auf Deutsch, das ist die berühmte Diversity, oder?
Ja, genau.
Es wird mittlerweile auch der englische Begriff verwendet.
Also oder Diversity, genau. Mhm.
Diese Art von Diversität, wobei
Vielfalt,
ich das deutsche Wort habe. Ne?
Mhm. Okay. Diese diskriminierende Welt, wir kennen solche Beispiele aus der KI, dass zum Beispiel in Personalauswahlmodellen bestimmte Menschen bevorzugt werden, zum Beispiel Männer, weiße Männer mit einem bestimmten Abschluss. Und zwar deshalb, weil auf diesen Posten momentan nach den entsprechenden Assessments, also nach den Auswahlverfahren, Männer mit einer bestimmten Ausbildung sitzen. Die Ungerechtigkeit, die in diesem Auswahlprozess ist, wird dann zementiert dadurch, dass die KI Daten erhält, die diesen Prozess nachvollziehbar machen.
Mhm. Wobei die KI dafür ja blind ist. Das heißt, die KI kann eigentlich nur wissen, das sind alte weiße Männer. Auf diesen Jobs sind ganz viele. Also schlage ich alte weiße Männer vor. Ne?
Ganz genau.
Und es denkt also nicht auf irgendeiner Metaebene darüber nach, ob das in Ordnung ist oder nicht.
Genau. Mhm. Das ist genau der Punkt. Der sechste Punkt ist gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen. Das geht also weit hinaus über das, was wir bisher an technischen oder eher allgemeinen Informationen zu Recht und Gesetz haben. Gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen bedeutet genau das, nämlich der Einsatz der KI muss der Gesellschaft insgesamt zu Wohlergehen verhelfen und es dürfen nicht nur Einzelne davon profitieren.
Das ist schon moralisch sehr anspruchsvoll.
Ja, sehr anspruchsvoll.
Mhm.
Und eine Frage zum Beispiel ist, werden die Prinzipien ökologischen Verhaltens eingehalten? Das Thema Umweltschutz, Vermeiden von CO2-Eintrag in die Umwelt, Abfallbearbeitung, ökologischer Betrieb von Rechenzentren werden zum Beispiel genannt. Wenn du ein Rechenzentrum zum Beispiel zur Generierung von Bitcoin in Norwegen betreibst, verwendest du ökologischen Strom. Der wird nämlich aus Wasserkraft hergestellt. Und wenn du das vergleichst mit zum Beispiel der Möglichkeit, das in China zu machen, wo Kohlekraftwerke den Strom erzeugen, dann würde Norwegen gewinnen und China verlieren, im Sinne von, hält das die Regeln ein des AI-Acts.
Okay, es erinnert mich jetzt auch wieder an diese Lieferketten-Idee, ne? Dass man
im
Grunde sagt, so verstehe ich das, ich betreibe da jetzt eine KI, ich betreibe ein Large Language Model oder was auch immer und die in der quasi Lieferkette enthaltenen Komponenten, eine davon ist wohl die Server, die da irgendwie stehen, das andere sind vielleicht die Algorithmen, die da verwendet werden, das dritte ist die Entlohnung der Mitarbeiter und so weiter. All diese verschiedenen Dinge, die man bewerten kann, die müssen alle sauber sein. Okay, das ist auch ein hehres Ansinnen.
Genau. Damit das nicht irgendwo in irgendwelchen Akten verschwindet, gilt das Prinzip der Rechenschaftspflicht. Das entspricht so in etwa dem Haftungsprinzip im kaiserlichen Verdikt zum Automobil aus dem Jahre 1909. Das heißt, du musst nachweisen, dass du alles das, was im AI-Act gefordert wird und was du ja jetzt weißt als Unternehmen oder als Betreiber von so einem KI-Modell, weil es gibt ja diese Handreichung, da kannst du nicht sagen, habe ich jetzt nicht gewusst und das ist ganz dick und das ist nicht richtig übersetzt worden oder ich weiß nicht was. Du musst darüber Rechenschaft ablegen, dass du tatsächlich die Regeln eingehalten hast.
Okay.
Harter Tobak, ne?
Ja, ich finde solche Dinge immer auf der einen Seite natürlich spontan sehr sympathisch, glaube aber und erlebe das auch oder habe es auch schon erlebt, so würde ich sagen, dass dann bei der Umsetzung plötzlich eben Dinge entstehen, da müssen dann plötzlich Berichte geschrieben werden, Audits werden gemacht.
Genau.
Und die Vorgänge, wo man den Eindruck hatte, so alles ganz einfach, werden dann eben plötzlich viel komplexer und langsamer und vielleicht auch auf eine gewisse Art fehleranfälliger, träger. Ich bin nicht immer ganz, obwohl ich mit diesen Prinzipien selber absolut d'accord bin, mit der Umsetzung, die ich so erlebe manchmal, nicht immer so ganz. Oder wie, was meinst du dazu?
Mir geht's genauso, aber wo willst du es einschränken? Also
ja.
Es wird sicherlich noch Veränderungen geben, wie wir auch gesagt haben in der Folge über künstliche Intelligenz oder in AI, besser gesagt. Es gibt dieses Gesetz, das ist letztes Jahr im Dezember veröffentlicht worden und erreicht dann Gültigkeit, wenn die entsprechenden Gremien in den einzelnen Ländern Durchführungsverordnungen auch wiederum geschaffen haben. Man rechnet ja nicht vor 2025 damit oder Ende 2025, dass es dann tatsächlich auch Gesetzeskraft in den Ländern erreicht. Und dann wird es immer noch stolpern. Ne? Die Datenschutzgrundverordnung genauso. Es wird Unternehmen geben, die sagen, jetzt können wir überhaupt nicht mehr machen, nichts mehr machen. Und das bevorzugt die großen Unternehmen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, weil die sich sowas leisten können wie ein permanentes Audit. Und wir Kleinen, wir können das gar nicht überprüfen. Aber da gibt es auch entsprechende Hilfestellungen, die es ermöglichen sollen. Dass also auch die kleinen Unternehmen da nicht vergessen werden, im Gegenteil. Und es gibt natürlich auch die Versuche von Lobbyisten, auch aus anderen Ländern, die das Ganze schwächen wollen. Alles das haben wir bei der Datenschutzgrundverordnung erlebt und wir werden es jetzt auch wieder erleben. Aber alles in allem ist es, sagen wir mal, nicht nur besser als nichts, sondern ein guter Weg, ein guter Angang.
Mir geht jetzt gerade noch was durch den Kopf, weil ich nicht sicher bin, ob ich sagen soll oder ob ich mir es aufheben soll. Bevor ich es vergesse, will ich noch einen Gedanken vielleicht dazu loswerden. Ich bin dem, wie gesagt, alle sehr, sehr wohlgesonnen, diesen ganzen Prinzipien, die du da jetzt beschrieben hast. Wenn man es im Globalen vergleicht, dann sieht man im globalen Wettbewerb, muss man, glaube ich, drüber nachdenken. Das kostet ja alles Geld
und
kostet Zeit.
Ja?
Und wenn du jetzt in
und es schränkt ein
bist. Und es schränkt ein. Und die so richtig das alles auch ist, auch wirklich nach meinem persönlichen moralischen Empfinden, runzel ich dann so ein bisschen die Stirn, wenn ich mir überlege, es ist irgendwie, es geht doch irgendwie auch im globalen Wettbewerb. Und die Leute, die es leichter haben, die schneller handeln können, die weniger reguliert sind, die, ne, der Mark Zuckerberg sagt so schön, move fast and break things, ja, also die mit so einer Agenda Produkte entwickeln, die sind eben dann unter Umständen einfach viel, viel schneller, viel, viel aggressiver.
Ja,
ist so. Da sehe ich so ein bisschen das Risiko, weißt du?
Ist so. Aber sollen wir uns dann um bestimmte Werte begeben?
Nein, ich habe da keine Lösung dafür.
Das ist die Lösung ist, auf unsere, in Anführungszeichen jetzt, Freunde in Kalifornien zu hoffen. Es gibt dort Unternehmen, das sind zwar alle die großen Hightech-Unternehmen, da gibt es aber auch andere Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie man eine vertrauenswürdige KI schaffen kann, was dafür notwendig ist. Und die Datenschutzgrundverordnung hat relativ gut auch gezeigt, da werden wir eine Folge drüber machen, über die DSVGO insgesamt und die Ergebnisse und was es überhaupt alles gebracht hat. Aber die Datenschutzgrundverordnung zeigt insgesamt, dass Unternehmen weltweit, die sich der Datenschutzgrundverordnung unterwerfen, größer Erfolg haben, auch einen größeren kommerziellen Erfolg haben. Die sind zuverlässigere Partner.
Das ist gut zu
hören. Beim Thema vertrauenswürdige KI genauso, wenn du eine Software hast, die praktisch diese Regeln einhält, zum Beispiel auch die Regeln, mit der wir uns dann gleich beschäftigen, nämlich das Thema Diversity, Nichtdiskriminierung und Fairness. Wenn du so eine Firma hast, die das wirklich berücksichtigt, die kann wahrscheinlich, wir werden auf diesen Punkt zum Ende dieses Podcasts kommen und vorher auch schon wissen, dass es so ist, die werden wahrscheinlich einen stärkeren Erfolg haben mit ihren Produkten als andere.
Das ist dann ja gut zu hören. Also dann kommt die Sache für mich auch wieder ins Gleichgewicht. Okay, Diversity.
Diversity, genau. Mit welchem Thema war die Frage, wollen wir uns beschäftigen? Und da kamen verschiedene Sachen zusammen. Das eine war, mir ist ein Buch in die Hand gefallen, das ich auch gleich mal nennen werde. Das Buch heißt Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Mhm. Ich habe die Luft angehalten, habe gedacht, naja, Fakten und gibt's da auch Quellen und sind das Anekdoten oder so? Also mal ein Drittel des Buchs sind Quellen.
Okay.
Und die alle zu nennen, das ist jede Menge, die da berücksichtigt werden müsste. Mhm. Mhm. Ich dachte, das ist jetzt eine sehr interessante Sache, denn wenn ich mir vorstelle, dass Frauen 50% der Weltbevölkerung, dass Frauen benachteiligt werden, weil es von denen zu wenig Daten gibt, dann werden die auch benachteiligt natürlich in KI-Modellen. Dann werden die benachteiligt bei dem medizinischen Bereichen, pharmakologischen Bereichen, bei der Entwicklung zum Beispiel von Smartphones, die auf die geringere Größe, Hände und so weiter keinen Wert legen, beziehungsweise die nicht in ihren Daten drin haben. Und es gibt ganz, 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 ganz viele Beispiele, die da eine Rolle spielen und die praktisch die Benachteiligung, weil keine Daten da sind, von Frauen auch dokumentieren, wissenschaftliche Studien auch zu dem Thema. Mhm. Als nächstes habe ich dann ein Buch gefunden von Dr. Werner Bartens, Gesundheitsrisiko weiblich, warum Frauen von der Medizin falsch verstanden und schlechter behandelt werden, der Ähnliches berichtet.
Ja,
und
da gibt es ganz merkwürdige Zusammenhänge. Ich weiß nicht, ob du da noch drauf kommst. Aber die Pharmaforschung hat ja auch bestimmte Qualitätsanforderungen an ihren Studien. Und wenn du jetzt Frauen hast mit einem Monatszyklus, die sind einfach schwieriger, wenn man Medikamente an denen ausprobiert.
Genau.
Im Vergleich zu Kerlen, die das dann einfach runterschlucken mit dem konstanten Stoffwechsel und keine hormonellen Schwankungen.
Nicht so große.
Und da setzt man, oder nicht so große. Und da setzt man sich dann dem Risiko aus, wenn man Frauen in solche Studien in größerem Maß aufnimmt. Mhm. So kenne ich die Geschichte, damit zu tun gehabt. Dann wird das alles einfach schwieriger und teurer und langwieriger. Und dann nimmt man halt junge, gesunde, freiwillige Männer und hat damit dann gleich noch eine andere Diskriminierung sich eingefangen, dass man nämlich nicht weiß, wie das bei älteren Leuten ist.
Genau.
Und dann kriegt irgendwie so eine ältere Dame jenseits der 80, so eine zierliche, kriegt dann plötzlich eine Dosierung für so einen Student, der mit 21 an der Studie teilgenommen hat.
Genau. So ist es. Und das ist nicht nur eine Frage von, sagen wir mal, Ethik, sondern es ist eine Frage einfach auch von Gesundheit, auch von Produktsicherheit. Und das ist ja keine Frage von KI alleine. Also wenn keine Daten da sind. Und ich habe dann auch nach einem Beispiel gesucht und bin dann auf ein Beispiel gekommen. Immer mehr Entwicklungen im Automobilbereich laufen mit KI-Modellen und mit Simulationen. Unter anderem auch ein bisschen bessere Crash-Tests als die man im Moment hat. Im Moment wird so ein Auto vor die Wand gefahren, da sitzt so ein Crashtest-Dummy drin, dann werden die Ergebnisse gemessen und dann werden die Ergebnisse aus diesen Crashtests dazu genutzt, das Fahrzeug, die Sitze, alle möglichen Dinge im Fahrzeug selbst zu optimieren, die Gurte, Airbags und so weiter, und dann fährt man es nochmal vor die Wand und das ist recht teuer. Auch die Crashtest-Dummies sind recht teuer, die kosten in der Entwicklung, im Zusammenbauen leicht mal sechsstellige, siebenstellige Beträge.
Okay.
Ja, man kommt dann auf die Idee, das könnte man doch auch in Modellen machen. Ja, KI. Mhm. Ne, wir simulieren. Wir packen einfach die Daten rein und dann simulieren wir.
Das heißt, man macht so eine Art 3D-Auto mit allen Bestandteilen, die es so hat, und knallt das Ding dann an eine digitale Wand.
Eine digitale Wand, genau. Und die können recht hart werden. Und eklig. Der Punkt ist dabei, die Situation für Simulation durch KI-Modelle, zum Beispiel zur Gestaltung der Realität, die sehen nicht nur fürs Auto übel aus. Aber gucken wir uns mal das Auto an. In dem Bereich Automobil gibt es keine geeigneten Daten für das Frauenmodell. Wie kommt das? als man angefangen hat, Crashtests zu machen, begann der Crashtest mit Schweinen. Die wurden in das Auto reingesetzt. Dann hat man dann sich angeguckt, okay, Schwein vor die Wand gefahren. Wie sieht's im Inneren aus? Ne? Lunge, Leber, also innere Organe, der Kopf und so weiter. Man hat diese Modelle genommen, um die ersten sicheren Autos zu entwickeln. Wenn man sich anguckt, allein in Deutschland, 1953 gab's bei den wenigen Autos, die es da gab, so um die 2 Millionen, gab es 12.600 Todesfälle im Jahr. Mhm. 12.600. Spitzenreiter des Jahr 1970 mit 21.000 Todesfällen.
Okay.
Dann wurde gesagt, das kann so nicht weitergehen. Man hat dann zum Beispiel 0,8 Promille Grenze eingeführt. Man hat Richtgeschwindigkeit 130 eingeführt. Man hat eingeführt Tempo 80 auf Landstraßen und. Und natürlich im Automobilbereich ist auch viel gemacht worden. Die früheren Lenkradsäulen, also da, wo sie unsere Lenkrad dranhängt, das waren eher Speere, als dass die irgendwie auch zur Sicherheit beigetragen hätten. Die spießen die Menschen einfach auf. 1984, nach Einführung der Gurtpflicht und anderem auch noch, ging der Wert von 12.000 im Jahr 1984, immer noch vor der Gurtpflicht, Todesfällen auf 5.000 im Jahre 2000 und dann auf 2.800 im Jahre 2023 zurück.
Okay. Da war aber dann auch noch der Airbag, glaube ich, der da.
Da ist der Airbag, genau. Wurde, ne?
Ja. Einiges an Sicherheitstechnik.
Die Fahrzeuge wurden durch diese Crashtests sicherer, die wurden entsprechend stabiler gemacht, die wurden gehärtet, die bekamen Crashzonen und sowas alles.
Und die Anzahl der Autos ist wahrscheinlich auch signifikant gestiegen. Also obwohl die Anzahl der Opfer gesunken ist, immer mehr Autos. Ja, klar.
Logisch. Also seit 1955 hat sich die Zahl ver-25-facht. Also du hattest etwa 1,9 Millionen Autos 1955 und du hast 2020 47,7 Millionen Autos.
Und die der Toten, ist die gesunken? Also auch, obwohl es nur so wenige? Ja. Okay.
Ja, gut. Also die Zahlen, die ich genannt habe, waren die Toten.
Ja, ja.
Also wenn du dir das überlegst, 1970 21.000 Tote. Das ist eine kleinere Stadt, die da jedes Jahr ausgelöscht wurde.
Ja. Stimmt.
Ja. Und es gibt auch Stimmen, die gesagt haben, wenn zur Einführung des Automobils diese Daten bekannt gewesen wären, wäre das Automobil nie eingeführt worden.
Mhm. Ist ja lebensgefährlich.
Was da wirklich einen großen Beitrag geleistet hat, waren diese sogenannten Crash-Test-Dummies. Mhm. Von der Größe, Gewichtsverteilung, gingen die von einem durchschnittlichen Erwachsenen aus. Und die sind an entsprechenden Stellen, entscheidenden Stellen mit Drucksensoren dann bestückt worden. Es gab so Messinstrumente, die Folgen auf die Knochen, Muskeln, Sehnen und die Organe messen konnten, so dass man rausfinden konnte, tut das nur weh, verletzt das oder tötet das. Mhm. Nun, dann wurde optimiert. Mhm. Aber es gab immer noch zu viele Tote. Wer stirbt denn da eigentlich wie häufig im Fahrzeug?
Ja, das ist interessant jetzt. Ja.
Genau. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Es gibt nicht nur ein Gender Data Gap, sondern ein Gender Safety Gap.
Ja, okay, das hätte ich jetzt auch geraten, ja, wobei mir ein weiblicher Crash-Test-Dummy jetzt nicht so schwierig scheint, wie eine Frau mit schwankendem Hormonspiegel in der Pharmaforschung.
Ja, das sollte man meinen, ne? Deshalb gibt's ja auch EVA, unter anderem von dem Schwedischen Institut für Verkehrssicherheit entwickelt worden. Ist auch noch gar nicht so lange her. Ende 2023 wurde der erste weibliche Crash-Test-Dummy, der tatsächlich einer Frau entspricht, aus der Taufe gehoben. Es gibt nur diesen einen momentan. 2023. Ende.
Ende letztes Jahr gab es den ersten weiblichen Crash-Test-Dummy?
Richtig.
Das ist ja skandalös.
Richtig.
Du hast es eben gerade so
mit Absicht.
Sagen, genau, Thomas. Chalon hast du das gerade irgendwie. Das ist ja der Wahnsinn. Es gibt doch.
Ja, also Hintergrund.
Ich habe schon matt gesetzt, weil ich hätte jetzt schwören können, ich hätte schon Bilder von weiblichen Crash-Test-Dummies gesehen.
Okay. Ja, die sahen so aus, wobei das handelte sich um einen verkleinerten Mann.
Ah.
Also, ne? Also die, okay. Die Crash-Test-Dummies hatten auch nur männliche Namen. Da gab es eine verkleinerte männliche Variante. Die war 1,50 Meter groß. Das entspricht weltweit nicht sehr vielen Frauen, auch nicht durchschnittlich. Mhm. Der Körperschwerpunkt und der Muskelaufbau entsprachen nicht dem einer Frau, sondern dem von einem verkleinerten Mann, von einem Minimann. Und es gab weder schwangere Dummies, noch gab es Dummies mit Busen oder entsprechenden Berücksichtigungen von inneren Organen von Frauen.
Gut, ich glaube es dir, Harvey. Ich bin aber ein bisschen erschüttert, muss ich sagen.
Ja, ja. Ich habe natürlich alle Quellen dann auch in den Shownotes drin. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie diese Daten zustande kamen. Und es gab Crash-Test-Dummies, die diese Daten geliefert haben. Es gab einen Automobilhersteller weltweit, dem genügten diese Daten nicht, weil die Vorstellung war, das sind Modelle. Ne? Wir entwickeln aufgrund von Crash-Test-Dummies, also Modelle, wie sicher Fahrzeuge sein müssen. Und was Sicherheit bei Fahrzeugen bedeutet. Und dann entwickeln wir neue Fahrzeuge, die diesen Voraussetzungen entsprechen. Es gab eine definierte Situation jedes Mal, nämlich eine 40-prozentige Überdeckung eines Frontalaufpralls eines Autos auf ein anderes Auto, die beide zusammenstoßen, aber nicht vollständig.
Das ist, glaube ich, der Stress, der größte Stress, den die Karosserie dann haben kann. So ein Frontalzusammenstoß ist weniger gefährlich als einer, wo die Autos versetzt zusammenstoßen.
Genau.
Ist es so?
So ist es. Genau so ist es. Gut. Es gab einen Hersteller, der sehr viel Wert darauf legt, dass er sichere Autos baut und das auch in der Kommunikation beschrieben hat. Und der fand es als sehr merkwürdig, dass seine Autos nicht als beste abgeschnitten haben in diesen Crash-Tests, sondern halt Fahrzeuge anderer Hersteller besser abgeschnitten haben.
Du verrätst aber schon noch, was das für ein Hersteller war, oder?
Volvo hat seine Fahrzeuge seit Anfang der 70er Jahre nicht nur in Crash-Tests geschickt, sondern bei Unfällen, auch Unfällen gerade mit Todesfolge, ist ein Team von Spezialisten rausgefahren und hat praktisch Felddaten erhoben.
Sehr gut.
Das heißt, die haben sich angeguckt, was ist da eigentlich passiert?
Ja, sehr gut.
Zwei Autos zusammengefahren oder kommt in Schweden auch nicht so häufig vor oder stand ein Elch im Weg? Ist das Fahrzeug vom Weg abgekommen, geschlittert? Gab es ein Überrollen? Ist das Auto auf dem Dach gelandet? Gegen Baum seitlich und Ähnliches? Und hat sich nicht nur angeguckt, was in der Struktur des Fahrzeugs verkehrt war oder was die Sicherheitssysteme gebracht haben, sondern auch solche, wie es uns eigentlich scheint, Nebensächlichkeiten wie der Schalthebel, der da irgendwie im Weg ist, wenn der Körper der Fahrerkörper zum Beispiel nach rechts geschleudert wird.
Ja, aber klar.
Da kann es entsprechend Knochenbrüche geben oder auch Touren, also Risse bei inneren Organen. Auch das haben sie sich angeguckt. Und die haben insgesamt seit den 70er Jahren die Daten von 40.000 Fahrzeugen und 70.000 Insassen erhoben. Also nicht
nur. Ich glaube, es wird Spaß machen, oder? Wenn man die Daten hätte. Gibt's die? Die sind ja mal, nein, Quatsch, kann es nicht geben.
Die Daten sind veröffentlicht. Frei zugänglich, natürlich.
Wirklich?
Ja. Okay. Und da gibt's also einiges auch an Forschung. Es gibt gleich auch noch einen Namen dazu. Aber nochmal so, um zu zeigen, welche Brisanz das hat und auch in der Entwicklung, was sich da getan hat. In der Zeit 1960 bis 2009, das sind jetzt Daten des NHTSA Reports, das ist eine nationale Sicherheitskommission der USA. Also 1960 bis 2009 gab es 18,3% mehr Frauen, die am Steuer gestorben sind als Männer.
Ach, das heißt, auf 100 Männer kamen 118 Frauen.
Richtig. Dann 2010 bis 2020, also ein kürzerer Zeitraum, da tat sich schon einiges. Auch in den USA waren es noch 6,3%. Und 2015 bis 2020, wenn man das rausrechnet, gab es nur noch 2,9%. Was heißt nur noch? Es sind dann 3% immer noch Unterschied, aber nicht mehr 118 zu 100, sondern 103 zu 100.
Ja gut, ist immer noch ein kleiner Unterschied, aber bei dem großen, wenn es wirklich große Zahlen werden, große Populationen,
ganz
dann
genau.
machen 3% natürlich wirklich was aus, ja.
In USA und der EU ist, wie gesagt, der Crashtest-Dummy 175 Zentimeter groß, wiegt 78 Kilo. Mhm. Und die Mechanik, die Elektronik, alles das wurde verbessert, sodass sozusagen als Abfallprodukt auch eine bessere Sicherheit für zum Beispiel die Frauen da war, aber immer noch nicht die Situation berücksichtigt. Und ganz wichtig, es handelt sich jetzt ja nicht um analoge Daten, sondern es handelt sich um Daten, die in KI-Modelle reingesteckt werden sollen. Also wenn die nicht in Ordnung sind, dann würde die Situation ohne entsprechende weibliche Dummies, also ohne Gewinnung von weiblichen Daten oder Daten von Frauen, fortgeschrieben werden. Man würde sich wundern, warum es da bei allen möglichen Berechnungen jetzt gar kein Optimum gibt.
Beziehungsweise warum die Frauen einfach schlechter wegkommen.
Genau.
Würde man quasi in die Daten, es würde das System aber eigentlich korrekt lernen. Es hat da keine Leidenschaft. Und wenn in den Daten so Verzerrungen sind, dann lernt es halt Verzerrungen.
Ganz genau. Das ist der Punkt. Aber wie gesagt, es tat sich was. Also Anfang gemacht hat Volvo, indem die seit den 70er Jahren diese Daten gesammelt haben und immer wieder darauf hingewiesen haben, wir erkennen einen erschreckenden Unterschied in der Sicherheit, wie die mit Crashtests, Männchen-Crashtests gemessen wurde im Vergleich zu tatsächlichen Todesopfern im Straßenverkehr, also diesen Felddaten. Und dann haben die quantifiziert, die haben ein ganzes Forschungsinstitut in Schweden aufgebaut, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ein Name taucht immer wieder auf, und zwar ist das der Name Astrid Linder. Das ist eine Professorin für Verkehrssicherheit, ist eine Maschinenbauerin und Informatikerin. Und das ist diejenige, die Daten systematisch ausgewählt hat und analysiert hat, gerade zu Unfällen mit Frauen. Und auf der Basis dieser Unfälle und unter dem Aspekt, wir machen doch Simulationsstudien mit Open-Source-Tools und Open-Source-Daten, damit die Sicherheit nicht nur für diejenigen von bestimmten Herstellern größer wird, sondern von allen Herstellern. Die können diese Daten verwenden, um zu schauen, was muss ich denn da eigentlich tun.
Wobei ich jetzt noch auf einen Punkt hinweisen will. Wir reden zwar die ganze Zeit von Autos und Crash-Test-Dummies, das hat ja sowas Physikalisches, aber ich glaube, dein Punkt ist, wenn ich mit den falschen Dummies Daten generiere über solche Crashs und die Daten dann in einer KI verwende, weiterverwende, dann ist die gewissermaßen auf einem Auge blind. Das ist dein Punkt. Und der, so verstehe ich's. Ja. Und das kann man übertragen auf beliebige andere Beispiele. Sobald in den Trainingsdaten Verzerrungen drin sind, wir hatten vorhin das mit den alten weißen Männern, erbt die KI das, und wir hatten es schon davon, dass sie einfach komplett blind dafür ist und dann mit den Daten einfach weitermacht und immer wieder die alten weißen Männer einstellt und immer wieder werden in den KI-Simulationen die Frauen, mehr Frauen als Männer sterben.
So ist das, ja.
Okay, und der von dir verwendete, erwähnte Regelwerk, das verbietet solche Verzerrungen, oder?
Das verbietet solche Verzerrungen.
Also wenn du noch ein oder zwei Beispiele ich finde die Beispiele sind ja immer das Schönste.
Studien zu diesem Thema, die ich auch halt aus diesen schon genannten Büchern gezogen habe, und es ist jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Das ist erschreckend. Beispiele. Im Bereich der Medizin, Herzinfarktsymptome sind bei Frauen ganz andere als bei Männern. Ne, bei Männern, wir erfahren irgendwann mal, also die linke Seite tut weh, der Arm tut weh, da ziehen sich fürchterliche Schmerzen durch und dann merken wir haben Herzinfarkt. Bei Frauen sind es eher Schmerzen im Oberbauch.
Okay.
Ne, und dann denkt man an Darm, an Verstopfung, ich weiß nicht was. Und
dann hast du jetzt deinen KI-Diagnostiker oder Diagnostikerin.
Genau.
Die vielleicht, ich spinne jetzt mal so ein Szenario, die irgendwo in einer Notaufnahme verwendet wird Und da gibt man ganz schnell die Symptome ein oder die kann vielleicht sogar Symptome selber diagnostizieren, erkennen irgendwie aus dem Bild. Und dann übersieht dieses Biest einfach die weiblichen Herzinfarkte. Das ist ja schon auch wirklich das ist ein super Beispiel. Weil man dann irgendwie versteht, es geht nicht um irgendein komisches Diversity bla bla oder, ne, sondern es geht da wirklich um, in dem Fall um Leben und Tod. Ja.
Also Anekdoten, weitere gibt es natürlich auch. Es gibt aber auch ganz systematische Dinge, zum Beispiel, die bei den Herstellern von Smartphones dazu geführt haben, dass sie versucht hatten, die Idee hatten, für Kinder und eventuell für Frauen wieder kleinere Smartphones herzustellen. Also Formfaktor, die werden ja immer größer, dass man im Prinzip mit so einem Frühstücksbrettchen am Ohr, wenn man noch das Ohr nehmen würde, rumläuft mit einem fantastischen Bildschirm und fast einen Rechner ersetzen können von der Größe, von der Schnelligkeit, aber auf keinen Fall mit einer Hand zu bedienen sind. Schon von Männerhänden nicht, von Frauen, Kinderhänden überhaupt nicht. Ne? Also das wurde dann nicht berücksichtigt.
Auch ein super Beispiel. Ne, ja. Wenn du dir vorstellst, diese Einhandbedienung, die kann natürlich zu allen möglichen gefährlichen Situationen führen. Und wenn je schwieriger das ist, desto mehr muss ich mich darauf konzentrieren und dann ist im Straßenverkehr und auf dem Fahrrad und auf den Straßen, man sieht das ja, die werden überall bedient, gnadenlos.
Ja. Ein anderes Modell
noch. Dann werden mehr Unfälle bei den Frauen und Kindern passieren.
Dann ein weiteres Beispiel aus der Administration. Auch eine schwedische Gemeinde hat festgestellt, bei starkem Schneefall, dass es zu insgesamt den Störungen gibt, sozusagen im Tagesablauf von Menschen. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Aber die Störungen waren im Bereich von Männern viel geringer als im Bereich von Frauen. Und dann hat man sich mal angeguckt, welche Art von Mobilität wird von den Männern genutzt, welche wird von den Frauen genutzt. Das war einmal, dass auch in Schweden die Frauen eher im Nahbereich unterwegs waren. Das heißt, die haben Bürgersteige genutzt, die sind mal mit dem Kinderwagen unterwegs oder mit Fahrrädern unterwegs oder wollten unterwegs sein. Die Männer waren eher im Auto unterwegs. Aber das ist nicht der einzige Unterschied. Die sind noch längere Strecken gefahren. Das war nicht der einzige Unterschied, sondern wenn du dir das Leben einer Familie mit kleinen Kindern im Kindergartenalter zum Beispiel anschaust, mit den Notwendigkeiten von verschiedenen Übergabepunkten zur Betreuung. Ne, ja. Da hast du, fängst du morgens an, bringst das Kind in den Kindergarten, dann holst es eventuell ab, bringst es über Mittag noch zu den Großeltern, holst es dann ab, bringst das Kind dann zu den zu irgendeiner Spielgruppe noch. Alles das sind Dinge, die, und dann mit Homeoffice wieder zurückfahren, sind alles Dinge, die sowohl in der Struktur anders sind, aber auch andere Verkehrswege nutzen.
Ja.
Was man dann festgestellt hat, ist, die Männer werden bevorzugt. Aber nicht, weil man die Männer bevorzugen wollte, sondern man hat gesagt, als erstes streuen wir mal und räumen die großen Straßen. Und dann kümmern wir uns um die Fußgängerwege.
Ja. Und dann kann man sich vorstellen, wer mehr auf die Fresse fällt.
Genau. Norwegen hat eine ganz andere Lösung gehabt. Die haben gesagt, okay, die Autos, die haben, sind dort mit Spike-Reifen unterwegs, also stachelbewehrte Reifen. Ja. Da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern, das klappt schon einigermaßen, aber wie wäre das, wenn wir, und das machen die dann auch, die Bürgersteige beheizen?
Ach ja, genau.
Also schon hat man die Möglichkeit für eine andere Struktur wieder da gefunden, durch Berücksichtigung der Frauen, aber es gab keine Daten dazu.
Ja.
Weil gemessen wurden die Verkehrsdaten von Straßen und nicht die Verkehrsdaten von Bürgersteigen, also von Fußgängerwegen. Ein fast schon lustiges Beispiel, wenn es nicht so traurig wäre, du erinnerst dich an den Hurricane Katrina.
Ja.
Ne?
Der, was war das, 2005 war das, glaube ich, oder wann war der?
Ja, genau.
Der, New Orleans.
New Orleans, ganz genau.
Überschwemmt hat.
Ja. Und es gab zum Teil staatliche Hilfe, zum Teil haben sich aber Privatleute, Unternehmen und so weiter zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen diesen Leuten helfen, diesen Menschen helfen. Mhm. Die müssen schnell wieder in Häuser kommen, die dürfen nicht einfach in irgendwelchen Baracken sein, die dann zum Teil noch im Schlamm sind. Also wirklich sehr ehrenwert. Es waren Honoratioren mit gutem Willen. Mhm. Es waren aber keine Experten, vor allen Dingen keine Expertinnen im Wiederaufbau von Häusern. Und ich pack's auch in die Shownotes rein. Die Häuser, die gebaut wurden, alle nach einem Muster und bezahlt wurden dann von diesen Unternehmen.
Lass mich raten, Harvey. Ja. Die hatten keine richtigen Küchen, oder?
Richtig,
hatten
genau. Keine, kennst du das Beispiel?
Mhm. Nein. Aber das war jetzt so ein bisschen, das war jetzt so ein bisschen eine Vorlage, weil es ist klar. Jetzt muss man eine Fußnote dazu machen. Das geht jetzt nicht darum, Frauen als heimischen Herde zu diskriminieren.
Nein, gar nicht.
Aber wenn die Fakten einfach so sind, dass eben die Frauen häufiger zuständig sind für diese Dinge, dass irgendwie gekocht wird und die Kinder werden betreut, dann sind für die Frauen die Küchen wichtiger und die Kerle brauchen eine Garage oder sie brauchen, brauchen ein Wohnzimmer, um TV zu konsumieren oder
aber
irgendwie dergleichen.
Gerade oder ein Empfangsraum und ich weiß nicht was. Jedenfalls in der Schicht, in der diese Menschen waren oder in diese Menschen sind, die das Geld hatten, die sich auch nicht ums Kochen kümmern mussten und schon in der Gruppe von Menschen, sagen wir normale Familien, wo auch der Vater am Herd steht oder die Kinder kochen, wäre das sicherlich nicht übersehen worden.
Mhm. Wenn ich noch eine Anmerkung dazu machen darf, das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass man von einer KI das nicht erwarten kann, dass sie dazu in der Lage ist, diese Pointen da zu erkennen. Ja, also wir können als Menschen, ich finde so Beispiele immer ganz schön, weil ich habe mich heute auch wieder unterhalten mit Freunden darüber, was kann denn so eine KI und was kann sie nicht. Und das kann sie nicht. Sie kann kein Urteil über mögliche Verzerrungen in ihren Daten treffen. Ja. Sie kann nur die Daten nehmen und kann damit lernen. Und wir können mit unserem Weltwissen diese Zusammenhänge herstellen und Vermutungen dazu haben und Verzerrungen vielleicht auch vorhersagen sogar. Aber das kann die KI nicht.
Nee. Wenn Menschen, die diesen Podcast hören, mehr an Beispielen interessiert sind, haufenweise, tonnenweise, dann empfehle ich halt die beiden Bücher, also das Buch von der Caroline Criado Perez, Unsichtbare Frauen, und das Buch von dem Dr. Werner Martens, Gesundheitsrisiko weiblich. Nochmal zur Einschätzung oder zur Einordnung. Aus dem Riesenkrater an fehlenden Daten, also 50% so Größenordnung der Bevölkerung werden nicht adäquat durch Daten abgebildet. Muss man sich mal vorstellen. Haben wir heute nur einen Teil rausgenommen. Und es war ein Teil, wo man die, sagen wir mal, männliche Dominanz besonders merkt und die besonders deutlich wird und die auch ein bisschen sichtbarer noch ist als zum Beispiel die Pharmaforschung, wo man das nicht so genau weiß oder man bekommt die Informationen, aber die Toten im Straßenverkehr und das Thema auch beim Autokauf spielen dann doch manchmal eine größere Rolle als das Interesse oder das Durchblicken von Pharmaforschung. Ja, Thomas, das war ein Einblick. Das war ein Einblick, Dankeschön. Ja, das war ein Einblick in das, was der Altai macht, also die Fragen zur Verfügung stellen, eine Handreichung zu geben, um rauszufinden, ist es eigentlich in Ordnung, was wir hier machen als Unternehmen? Ist es in Ordnung, was wir als Betreiber von solchen Systemen machen?
Kannst du mir eine Idee davon vermitteln, wie das dann formuliert ist? Also das Problem, okay, Problem verstanden. Ja, es gibt in den Daten Verzerrungen. Und wird dann, wie sieht die Checkliste aus? Soll ich dann bei der Entwicklung solcher Systeme oder Dienste, was auch immer, Vorstudien machen und dann bestimmte Dinge nachweisen? Kannst du dazu was sagen?
Ich zitiere einfach mal. Did you consider diversity and representativeness of end users and or subjects in the data? Also berücksichtigst du eigentlich die Anwender? Hast du da mal ein Auge drauf geworfen? Das Thema User Experience und User-Centric Design spielt da übrigens eine ganz große Rolle. Das wird dich auch freuen. Und da gibt es noch zu wenig Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Wobei, gut, die sind mir fast noch zu abstrakt. Also wenn ich überlege mal die diese Accessibility Guidelines, die machen ja auch viel konkretere Vorschriften noch.
Ja? Also zum Beispiel, ja, sag mal.
Wird es noch konkreter? Also ich höre da gerne weiter zu.
Du, das ist sehr viel. Did you test for specific target groups or problematic use cases? Also hast du für spezifische Zielgruppen oder für problematische Anwendungsfälle einen Test entwickelt? Did you research and use publicly available technical tools that are state of the art to improve your understanding of the data, model and performance? Also hast du dich darum gekümmert, dass diese Versuche, die Daten zu verstehen, ein Modell daraus zu bauen oder die Performance dieser Modelle entsprechend zu optimieren, indem du öffentlich verfügbare technische Tools, also wo andere praktisch nachvollziehen können, was du verwendet hast, benutzt hast?
Ja, also ist super interessant, mir gehen die ganze Zeit so diese Dinge durch den Kopf, ne? Also was kann passieren, ne? Eine Sache, die ich auch jetzt neben dem Geschlecht, die mir immer wieder über den Weg läuft, ist natürlich einerseits das mit den Handicaps, die Menschen haben können, ne? Das hat man ja mittlerweile mit der zumindest jetzt, was die Gestaltung von Oberflächen und Informationen betrifft, mit dem barrierefreien Netz, irgendwie so mit der barrierefreien, ich muss es dann doch sagen, barrierefreie Informationstechnikverordnung heißt das Ding, versucht abzufangen. Aber auch da, ich versuche mir das so vorzustellen, stell dir vor, du hast ältere Leute zum Beispiel. Ältere Leute sind nicht repräsentiert oder Leute mit Handicaps sind nicht repräsentiert in deinen Daten. Und jetzt fängst du an, jetzt fangen diese Daten an, Entscheidungen zu treffen. Da können die übelsten Dinge dabei rauskommen. Ja.
Ich übersetze auch mal den letzten Teil in diesem Abschnitt, wo dann geraten wird, okay, wenn du Probleme in dem Bereich hast, wird die Empfehlung gegeben, um vertrauenswürdige KI zu entwickeln. Es ist ratsam, die Interessengruppen zu konsultieren, die direkt während des gesamten Lebenszyklus des KI-Systems davon betroffen sind. Es ist von Vorteil, regelmäßig mit denen zu sprechen. Es ist von Vorteil, auch nach der Einführung Feedback einzuholen, längerfristige Mechanismen für die Beteiligung der Interessengruppen zu schaffen. Das muss also kontinuierlich vonstatten gehen. Genau. Nicht nur einmal.
Und das ist dann User-Centered Design.
Das ist das User-Centered Design.
Also zyklisch, immer wieder in neuen Zyklen und mit den Leuten, die eine Technologie nutzen, gemeinsam die Produkte zu entwickeln.
Es gibt auch noch einen Punkt, den hätte ich jetzt fast vergessen. Wir leben im Zeitalter noch, behaupte ich jetzt mal, warum ich das behaupte gleich, von Big Data. Das heißt, man macht eigentlich gar keine Forschung mehr, wie wir sie so gekannt haben, indem man Menschen befragt oder Menschen beobachtet, sondern man erntet Daten aus dem Internet. Und wie wir wissen, sind die verzerrt. Wenn man zum Beispiel Produktinformationen oder Kundenmeinungen über Produkte einholt und die aus entsprechenden Foren, ich weiß nicht, also X zum Beispiel oder was gibt es da noch? LinkedIn ist inzwischen auch Yelp, sowas. Yelp, allen möglichen rausholt. Da hast du ja nicht tatsächlich Nutzer, die befragt wurden, sondern du hast Nutzer, die von sich aus sich melden. Wir wissen, dass eher diejenigen sich melden, die negative Erlebnisse gehabt haben. Die anderen können nur sagen, ja toll, super oder hat geklappt. Alles so, wie es gewünscht, wie beschrieben. Und du hast jede Menge Trolle, die zum Beispiel Produkte oder Anbieter, Restaurants, Ärzte und so weiter kaputt schreiben wollen. Wenn das die Erntemaschinen aus Big Data von Google und anderen sind, dann gute Nacht Hütte, würde ich mal so ein bisschen flapsig sagen. Yeah. Denn welche Daten bekommst du da? Die sind ja komplett verzerrt.
Ja, und du kannst sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn ich jetzt so ein System habe, das in größerem Stil Informationen erntet, das wird auch alle Fake News miternten.
Ja, natürlich.
Also wenn es nicht vorher gewährleistet ist, dass die Information zuverlässig und wahr ist, dann wird es die Lügen einfach miternten und wird die Lügen mitverwenden, um sich selbst zu optimieren. Und die Verschwörungstheorien und alles, was es da so gibt, worüber
alles,
wir so reden.
Was es da gibt, genau.
Diese super erfolgreichen, das ist ja das dann wirklich ein guter Punkt, weil das sind ja diese super erfolgreichen Inhalte.
Ja.
Wahnsinnig viral. Werden ganz schnell weiter multipliziert. Und dann haben wir eine KI, die das Zeug reinschlürft und schon, merkt man, warum das ein super wichtiges Thema war, was du da erzählt hast.
Ja.
Ne, ich habe ja vorhin mal so gezweifelt. Im Grunde, ich habe ja gesagt, im Grunde finde ich das alles toll mit dieser Diversity und der die ganzen Prinzipien, die da so drinstecken. Aber habe die Befürchtung, ja, vielleicht bleiben wir dann im Wettbewerb zurück. Und hast du gesagt, naja, da gut, aber wenn ich die vertrauenswürdigen Inhalte habe, wenn ich die balancierten Inhalte habe, bei der diese Dinge berücksichtigt sind, dann habe ich am Ende das bessere Produkt. In gewisser Weise.
Und sagen wir mal, auch ein stabileres Produkt und ein wirklich ein erwachseneres Produkt.
Ja. Also, schöne Folge, HW. Und auch deshalb, sie gefällt mir auch deshalb, weil darüber im Moment auch zu wenig geredet wird in der Öffentlichkeit. Also was gibt es da wirklich an Bestrebungen, die Dinge neben all den Gefahren und Risiken von künstlicher Intelligenz, die man eben mit dem Wissen zum Beispiel auch über Verzerrungen in Daten besser versteht, muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen damit beschäftigen, wenn man sich auskennen will, wie wird das denn alles in Regeln und in Gesetzen, weil wie versucht die Menschheit, so kann man es ja sagen, dieser Dinge Herr zu werden. Und das, was du jetzt geschildert hast, sind da gute Beispiele dafür.
Ja.
Sehr schöne Folge. HW, ich glaube, wir sind ich gucke so auf die Uhr und weiß, du musst das alles noch schneiden.
Genau.
Und würde mich deshalb mit einem nochmal Dank für den interessanten Beitrag von dir und von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Also eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen und tschüss.
Und noch eine kleine Anmerkung, wir nehmen das Ganze auf am 8. März, also am Frauentag.
Naja.
Passend. Okay.
Gut.
Tschüss auch von meiner Seite.
Das war Ach was. Der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ach was.